Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, wieder in Gottesdiensten sein zu dürfen, wo man singt. Das ist wirklich herrlich. Ich war vor 2-3 Jahren mal hier. Ich sage ganz kurz Heiko Debus, gebürtiger Eringshäuser, wohne jetzt in Edingen. Ich bin Lehrer, also ich habe jetzt Ferien in Dillenburg. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Und mit euch, ich bleibe einfach mal beim Du. Ich glaube, das ist in Gottesdiensten das Natürliche, mit euch einen Text betrachten zu dürfen. Ich begrüße alle, aber jetzt besonders die Männer. Liebe Männer, erinnert ihr euch noch an den Tag eurer Musterung? Ist lange her. Manche gucken unter sich, manche überlegen. Das muss man heutzutage noch erklären an die Jüngeren unter uns. Musterung hieß, man hat irgendwann einen Brief bekommen und wurde einbestellt zum Kreiswehrersatzamt. Für mich war das Wetzlar, hier auch, glaube ich, oder? Und dann wurde man dort auf Herz und Nieren durchgecheckt und schließlich mit einer Zahl versehen von irgendeiner Kommission. Eins hieß, topfit, für alles brauchbar. Zwei hieß, guter Soldat, können wir für vieles gebrauchen. Drei hieß, naja, aber nehmen wir noch. Vier hieß, keine Ahnung, Bänderriss, Bein gebrochen, im halben Jahr wiederkommen. Und fünf hieß, untauglich, unbrauchbar, geh heim. Wie seid ihr gemustert worden? Wisst ihr das noch? Bestimmt.
Wir waren zu siebt da. 6 von denen sind innerhalb von einem Vierteljahr gezogen worden. Ich habe nie wieder was
gemacht. Wunderbar. Es gab immer so 2 Grundausrichtungen, also 3. Es gab die Leute, denen war es relativ egal. Es gab die Leute, die wollten unbedingt eine 1. Weil sie Fallschirmjäger werden wollten oder irgendeine spezielle Waffengattung. Das war denen ganz wichtig. Und dann gab es zu meiner Zeit die Leute, die wollten unbedingt eine 5. Die wollten ausgemustert werden, koste es, was es wolle. Und es gab damals zu Zeiten der Musterung ganz unterschiedliche Geschichten und Witze, die um dieses Thema Musterung eine Rolle spielten. Es gab zum Beispiel diese Geschichte des jungen Mannes, der die Urinprobe seiner zuckerkranken Freundin einschmuggelte. Und die, als sie seine ausgab, dann aber zu seinem Schock hören musste, junger Mann, dass sie Zucker haben, glauben wir ihnen, aber nicht, dass sie schwanger sind. Ich weiß nicht, ob das nur eine Geschichte ist oder ob sich das wirklich so zugetragen hat. So gab es viele Geschichten und Witze rund um Musterung. Mein Lieblingswitz zu dem Thema, ich erzähle ich zum Einstieg noch, handelt von den 3 Waldtieren, die zur Bundeswehr sollen und keiner will. Ein Hase, ein Fuchs und ein Bär sollen zur Bundeswehr. Und keiner hat Lust. Der Hase überlegt sich, was kann ich tun, damit ich ausgemustert werde? Und dann überlegt er sich, das Besondere am Hasen sind seine langen Ohren, die Löffel. Er nimmt sich ein Messer, schneidet sich die Löffel ab, geht zur Musterung, kommt raus, freudestrahlend, ausgemustert. Hase ohne Löffel kann keiner gebrauchen. Der Fuchs will auch nicht und er überlegt, was tue ich denn, was mache ich? Das Besondere am Fuchs ist der buschige Fuchsschwanz. Und er lässt sich den abschneiden, geht zur Musterung, kommt raus, ausgemustert, Fuchs ohne Fuchsschwanz kann keiner gebrauchen. Und der Bär überlegt und überlegt und überlegt und es fällt ihm schwer. Und schließlich drückt er dem Hasen und dem Fuchs Baseballschläger in die Hand und sagt, schlagt mir alle Zähne aus. Das Besondere am Bären sind die Zähne, schlagt mir alles aus. Die machen das und der Bär geht zur Musterung und kommt irgendwann raus und die anderen fragen, und? Und er sagt, ausgemustert, zu dick. Der arme Bär. Was soll das? Warum fange ich mit solchen Geschichten und Witzen rund um das Thema Musterung ein? Nun, ich will mit euch heute einen Text betrachten, da bekommt jemand auch einen Einberufungsbescheid. Da soll jemand direkt von Gott einen Auftrag bekommen und die Person ist wie der Hase und der Fuchs und der Bär und sagt, ich bin total untauglich. Bevor ich auf den Text komme, ich bin mit 3 gemustert worden. Also ich war gerade noch so brauchbar, habe sofort verweigert und 18 wunderbare Monate in einem Krankenhaus zugebracht. Das war wirklich eine gute Zeit. Ich möchte mit euch die Berufung von Jeremia betrachten, aus Jeremia 1. Und da lese ich den Vers 4 und einen Teil vom Vers 6. Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich aber wehrte ab. Ach Herr, du mächtiger Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin zu jung. Mit Berufungsgeschichten ist ja so eine Sache. Also gerade jetzt in den Zeiten, ich weiß, ihr feiert schon länger Gottesdienst als viele andere Orte, aber irgendwie ist Gemeindeleben so ein Dornröschenschlaf. Corona hat vieles irgendwie beruhigt und viele Mitarbeiter gibt es oft nicht. Deswegen denken vielleicht viele von euch, was hat der Text mit mir zu tun? Und dann, da schließe ich mich mit ein, für die meisten von uns ist ein Text, wo jemand sagt, ich bin zu jung, ein Text, wo wir denken, hat mit mir nichts zu tun, weil die Bezeichnung zu jung trifft auf die meisten von uns ja nicht mehr zu. Aber wir müssen aufpassen. Wir haben hier einen Text, da beruft Gott jemanden in seine Mitarbeiterschaft. Und es wäre falsch, sich einfach genüsslich zurückzulehnen und zu denken, prima, hat mit mir nichts zu tun. Denn die große Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn Gott Menschen in die Mitarbeit ruft, wenn Gott uns ruft. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass bei Gott das Alter überhaupt keine Rolle spielt. Abraham war 75, als Gott ihn berufen hat zu seinem großen Abenteuer. Mose war 80. Wie gehen wir damit um, wenn Gott Menschen ruft direkt in seine Mitarbeiterschaft? Da gibt es so zwei Reaktionen. Es gibt die eine Reaktion, die auch militärisch ist. Die Hacken zusammenschlagen, salutieren, dynamisch und forsch rufen, jawohl, mache ich. Und überzogen sogar, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis und bis in den Tod. So hat der Petrus reagiert, ohne dass er gefragt worden war. Oder es gibt diese zweite Reaktion, die Reaktion, die hier auch der Jeremia an den Tag legt. Eine Reaktion, wo Leute erstmal vorsichtig reagieren und geschockt. Der Jeremia glaubt, er ist zu jung. Und jungen Leuten steht das ja manchmal gut an, wenn sie nicht ganz so forsch sind, sondern erstmal ein bisschen zurückhaltender. Ein gutes Beispiel in der Bibel ist da der Elihu. Das ist einer von den Freunden von Hiob, der ist 32 Kapitel lang still und sagt kein Wort. Lässt erstmal die Alten reden. Es macht den Jeremia sympathisch, dass er erstmal sagt, Augenblick. Und sein Gegenargument gegen den Ruf Gottes ist nachvollziehbar. Ich bin zu jung, ich bin unerfahren. Und das ist doch auch die typische Reaktion, die wir haben in der Bibel, wenn Gott jemanden beruft in seine Mitarbeiterschaft, dass Leute sagen, Moment mal, ich bin untauglich. Nimm besser jemand anderen. Da könnte man eine ganze Liste an Beispielen aufzählen. Ein Gideon, der ist voller Angst und Zweifel, der handelt nur nachts. Der hat ständig so ein Vlies dabei und macht ständig die Probe, das eine nass, das andere trocken und so weiter. In Jesaja ist, der sieht Gott an und sieht sich selbst an und ist von seiner eigenen Unheiligkeit so betroffen, dass er sagt, das kann nicht passen, das kann nicht funktionieren. Und auch in Petrus bittet Jesus wegzugehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Es gibt sogar eine ganz krasse Reaktion wie den Jona. Der Jona kriegt einen Auftrag Gottes und macht auf dem Absatz kehrt und rennt in die entgegengesetzte Richtung davon. Ein Mose, der sagt wie Jeremia, mir fehlt die Rednergabe. Wie reagieren wir, wenn Gott uns ruft in seine Mitarbeiterschaft? Kennen wir das auch? Ich kenne das, dass ich dann auch sage, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich passe nicht. Gott, willst du mich wirklich zu dem schicken? Das sind die falschen Leute. Zu dem will ich nicht. Tut mir leid, Gott, kann ich nicht machen. Ich bin untauglich. Mir gefällt es an diesen Berufungsgeschichten, dass die Leute mit der ehrlichen Antwort rausrücken und sagen, ich bin untauglich, dass Gott aber dann all diese Bedenken wegwischt, zerschlägt. Die Leute sagen, ich muss ausgemustert werden, ich bin untauglich und Gott liefert Gegenargumente und beruft die Leute doch. Und hier beim Jeremia hat er drei Argumente, warum der Jeremia trotzdem tauglich ist. Und die möchte ich mit euch betrachten. Die den Bibeltext vorhin aufgeschlagen haben, haben vielleicht schockiert gedacht, was macht denn der da? Der liest einen Teil vom Vers 4 und dann den Vers 6 und lässt den Vers 5 völlig weg. Keine Angst, zu dem kommen wir jetzt. Das ist nämlich das erste Argument, warum der Jeremia tauglich ist. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das ist das erste Argument, was der Jeremia zu hören kriegt, warum er trotzdem tauglich ist für den Dienst Gottes. Du glaubst, du kannst das nicht, du glaubst, du bist unzureichend. Aber ich, Gott, ich kenne dich viel besser als du dich selbst. Ich kenne dich durch und durch. Ich kannte dich schon vor deiner Geburt und da hatte ich schon einen Plan mit dir. Ich kenne dich und trotzdem berufe ich dich. Ich kenne dich und ich kenne auch deine Unzulänglichkeiten und trotzdem will ich dich in meiner Mitarbeit haben. Dieser Vers ist sehr spannend, denn Gott benutzt hier vier verschiedene Begriffe, um das auszudrücken. Er sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich sonderte dich aus und ich bestellte dich zum Propheten. Das erste, ich erkannte dich. Das ist spannend, das steht vor dem, ich machte dich. Ich erkannte dich und ich hatte einen Plan mit dir, steht vor dem, dass Gott schafft. Und das ist ein ganz spannender Begriff. Ich kannte dich heißt, Gott kennt den Jeremia durch und durch und Gott kennt uns durch und durch. Das Verb, das da im Hebräischen steht, habe ich nachgelesen, ist dasselbe Verb, was in 1. Mose 4, Vers 1 steht. Da heißt es, Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. Das passt bei unserem Kopf gar nicht zusammen, aber was gemeint ist, ist, dass Gott den Jeremia bis ins Kleinste kennt. Ganz intim, bis ins Allertiefste. So wie ein Mann seine Frau kennen sollte. Und so kennt Gott den Jeremia und sagt, so habe ich dich gemacht und ich beruf dich. Und ich will dich haben in meiner Mitarbeiterschaft. Und ich habe dich ausgesondert, ich habe die Hand auf dich gelegt, sagen manche Übersetzungen. Das ist der Begriff, ich habe dich geheiligt. Das wird verwendet, wenn Dinge für Gott reserviert sind, für den Gebrauch im Tempel. Ich habe dich bestellt. Der Jeremia bekommt nicht irgendeinen Einberufungsbescheid vom Kreisberger Ersatzamt Wetzlar, sondern bekommt den Spezialauftrag aus der Hand Gottes. Und das ist das erste Argument, warum der Jeremia tauglich ist. Ich kannte dich und ich beruf dich trotzdem. Da könnte man an der Stelle fragen, gilt das auch für uns? Bin ich damit auch gemeint? Oder ist das nur ein spezieller Auftrag für ganz Besondere? Aber in der Bibel findet sich das immer wieder, dass Leute so von Gott reden. Ein David dichtet im Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und Paulus beschreibt das genauso in Galater 1. Da beschreibt er, wie sein Leben und sein Eifer für Gott waren, bevor er Jesus traf. Und dann schreibt er in Galater 1, Vers 15, aber dann kam alles ganz anders. Gott hatte mich ja schon von Mutterleib an ausgesondert und in seine Gnade berufen. Und so gefiel es ihm jetzt, mir seinen Sohn zu zeigen. Wir haben einen Gott, einen Schöpfer aller Dinge, der kennt uns ganz intim, ganz bis ins Tiefste. Mit allen unseren Stärken, mit allen unseren Schwächen, mit allen unseren Unzulänglichkeiten. Und er hat einen Plan mit uns, mit mir, mit dir, mit unserem Leben. Früher, als ich Kind war, haben wir das Lied gesungen, nicht durch Zufall stehe ich hier, Gott hat mich gemacht. Kennt man das? Die Älteren nicken. Und fürs Mittelalter gibt es noch das Lied, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. So ein Jürgen Werth-Song, auch schon 30 Jahre alt, glaube ich. Also wir glauben immer, das wäre jung, aber die Jungen haben eine andere Vorstellung. Und da heißt es, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. Gott hat einen Plan mit uns. Und manchmal hätten wir gern so einen Plan oder so einen direkten Auftrag, wie bei Monopoly. So eine Karte, geh direkt bis zur Badstraße, mach dies oder mach jenes. Und manchmal hat man Eindruck, wo ist dieser Auftrag Gottes an mich? Ich glaube, es gibt da zwei Wahrheiten, die sich vielleicht widersprechen, aber die beide wahr sind. Ich glaube, Gott hat Aufträge für uns. Manchmal sind das die großen und manchmal geht es mir so, dass Gott mir ganz kleine Aufträge gibt, die ich gar nicht haben will oder die ich gar nicht als Aufträge wahrnehme. Zum Beispiel, ruf den mal an, kümmere dich mal um den, tu mal jenes und ich hätte gerne so den Auftrag, teile das mehr oder keine Ahnung. Also ich überziehe es jetzt. Und das Zweite ist, vielleicht ist es manchmal bei Gott auch so, dass Gott mir gar keinen Auftrag gibt, sondern sagt, tu doch das, was ich segne, tu das, was ich will. Mach doch das, was gut ist. John Ortberg, amerikanischer Pastor, der schreibt mal ein ganzes Buch darüber, dass es vielleicht manchmal nicht den einen Plan gibt, sondern dass Gottes Ziel mit uns ist, nicht, dass wir irgendwelche Jobs erfüllen, sondern dass Gott aus uns Menschen machen will, wie sie ihm gefallen. Und dass es deswegen manchmal so ist, dass Gott aus uns Menschen machen will, mit dem Charakter und der Persönlichkeit, wie sie ihm gefällt. Und er vergleicht das, ich bin Vater einer 5-jährigen Tochter, für mich ist das schwer zu verstehen, er sagt, nur kranke Eltern wollen alle Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Ich glaube, da steckt aber Wahrheit drin. So, er sagt, gute Eltern wollen, dass ihre Kinder zu so Menschen werden, dass sie eine Persönlichkeit haben, dass sie gute Entscheidungen selbstständig treffen. Und vielleicht ist das bei Gott manchmal auch so, dass Gott zwar uns manchmal seine Pläne gibt und den einen Plan hat, aber auf der anderen Seite manchmal auch sagt, triff du die Entscheidungen und triff die guten Entscheidungen und werd zu dem Menschen, wie ich ihn haben will. Auf jeden Fall ist das erste Argument, dass Gott sagt, ich kenne dich durch und durch. Und in den Versen 7 bis 8, damit zurück zum Text, da liefert er ein zweites Argument. Aber der Herr antwortete mir und sagte, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und ich schütze dich, das sage ich, der Herr. Der Jeremia sieht den Auftrag und er sieht auf sich und sagt, das kann nicht passen. Der sieht seine eigenen Fähigkeiten und sagt, untauglich, funktioniert nicht, keine Chance. Es wäre viel besser, wenn er auf Gott sehen würde. Und dieser Gott gibt ihm hier die Zusage, hab keine Angst, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass diese Aussage 365 Mal in der Bibel zu finden ist. Dass Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. In den unterschiedlichsten Sätzen. Für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Und das brauchen wir doch, dass wir gesagt bekommen, sieh nicht auf dich selbst. Sieh nicht auf deine eigene Kraft. Sieh nicht auf deine eigenen Fähigkeiten. Sieh nicht nur auf die Probleme. Sieh nicht auf das große Heer der Gegner. Sieh nicht auf den Sturm. Sieh nicht auf die großen Aufgaben. Sieh nicht auf die Wellen. Sieh auf mich. Und lass alles andere meine Sorge sein. Das ist ein Perspektivwechsel, den ich immer wieder brauche und an den ich selbst erinnert werden muss. Es hat mal jemand gesagt, unsere Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt es Glaubensvollmacht. Unsere Ohnmacht, wir können nichts und Gottes Allmacht, dass Gott alles tun kann, das ergibt erst die Vollmacht des Glaubens. Und ich glaube immer wieder, doch, es wird an mir liegen und das kommt bei mir hoch. Hudson Taylor, im 19. Jahrhundert China-Missionar, der hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott. Ich glaube immer, es käme auf meinen Glauben an und wie groß der ist und wie stark. Aber vielmehr kommt es darauf an, dass ich einen starken Gott habe, einen starken Gott, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir und ich will dich erretten. Hans-Peter Reuer verdeutlicht das mal an einem schönen Beispiel. Er erzählt, dass er zu einem Seminar war in Schweden und dass die Schweden in einem Winter dort ganz verrückte Wintersportarten betreiben. Sie haben einen Jeep mit einer Anhängerkupplung, an die Anhängerkupplung ein Seil dran gebunden, hinten ein Surfbrett und sind damit über einen zugefrorenen See gefahren und haben Eissurfen betrieben. Und dann erzählt er, wie er sich an dieses Surfbrett geklammert hat. Voller Angst, voller Zittern, total unsicher. Und wie er dann zu seinem Erstaunen feststellt, das ist eine tolle Sportart, die macht Spaß, das funktioniert. Hans-Peter Reuer war aus Österreich und dann sagte er, in Schweden frieren die Seen anders zu. In Österreich ist das unmöglich. In Österreich kannst du der beste Eissurfer der Welt sein. Du kannst glauben, ich schaffe das, ich habe die beste Technik, ich bin super. Du fährst mit dem Surfbrett auf den See raus, das Eis bricht ein und du bist ein Rettungsfall. Es kommt nicht darauf an, wie stark wir sind, es kommt darauf an, wie stark das Eis ist, das uns trägt. Es kommt darauf an, wie stark der Gott ist, mit dem wir gehen. Das erste Argument, ich kenne dich. Das zweite Argument, ich gehe mit. Und das dritte Argument, der Vers 9, ich begab dich. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wenn Gott jemanden beruft, dann begabt er ihn auch. Gott gibt Talente, Gott gibt Fähigkeiten, Gott gibt Worte. Und das gilt auch gerade für uns, die wir noch den Heiligen Geist haben und die Verheißung des Heiligen Geistes. Mein Lieblingsvers dazu ist Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich bin Fußballfan. Stellt euch vor, der Topspieler eures Vereins, der Jesus eures Vereins, sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn der nach mir kommt, das wird noch viel besser. Das ist im Grunde genommen so eine Aussage. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in schwierigen Situationen leiten wird, der uns die richtigen Worte sagen wird. Wir haben Gott, der Talente und Fähigkeiten in uns legt. Und es gilt, das auszuprobieren, es gilt, das zu wagen. Glaube kann man nur praktisch ausprobieren. Das kann man nur praktisch tun. Und wenn man da mal fällt und umkehren muss, ist das nicht so schlimm. Schlimm ist es, wenn man seine Talente nimmt und irgendwo im Acker verbuttelt und nichts damit macht. Glaube ohne Mitarbeit, sich berufen lassen, ohne Handeln, ist wie Trockenschwimmen. Ich kann 50 Videoseminare übers Schwimmen mir ansehen. Ich kann Lieder singen, wie toll das Schwimmen ist. Schwimmen kann ich aber nur im Wasser. In der Theorie passiert da nichts. Warum geht es mir oft so, dass ich meinen Glauben irgendwie dann nur in der Theorie, in dem Verhältnis von mir und Gott leben will? Glaube will praktisch gelebt sein und nicht nur theoretisch. Also wir haben einen Gott, der mit drei Argumenten das Untauglichsein des Jeremias wegwischt. Wir haben Gott, der sagt, ich kenne dich durch und durch. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Wir haben Gott, der sagt, ich gehe mit, und wir haben Gott, der sagt, ich begab. Und so geht das Abenteuer für den Jeremia los. Jeremia 1, Vers 10. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reise aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Der Jeremia war tätig in der Zeit, die war politisch total chaotisch. 627 bis 586 vor Christus. Das Nordreich Israel, das war schon zerstört, und das Südreich war irgendwo in einer heiklen Situation der Spielball zwischen drei Riesenreichen. Da sind die Assyrer mit der Hauptstadt Ninive, da ist Babel, Babylon und da ist Ägypten. Und mittendrin ist dieses kleine Königreich Juda. Der Jeremia erlebt noch den guten König Josia, wo das Gesetz gefunden wurde und der Gottesdienst wieder eingeführt wurde. Aber das Ganze war nur von kurzer Dauer. Unter den Söhnen von Josia geht es bergab, und zwar ganz rasant. Da ist einer schlimmer als der andere. Die suchen ihr Heil in Bündnissen, die machen Götzendienst überall. Und dagegen soll der Jeremia jetzt predigen und handeln. Die Botschaft Jeremias ist Klage, ist Unheil, ist Gericht. Der Jeremia ist der weinende Prophet. Er verfasst die Klagelieder, und ein Großteil seiner Botschaft ist Blues, Gejammer, Anklage. Der hält keinen schönen Auftrag im Grunde genommen. Der Jeremia ist aber auch deswegen eine faszinierende Gestalt. Ich kann das nur empfehlen, mal das Buch Jeremia durchzulesen, weil wir von ihm, wie bei kaum einem anderen Propheten, ganz tiefe Einblicke in sein Leben kriegen, in sein Denken, in sein Fühlen. Jeremia 16, Vers 2 heißt es, da kriegt er gesagt, du sollst ledig bleiben. Vom Jeremia heißt es, er hat nur wenige Freunde. In Jeremia 20 sagt Jeremia mal, Hohn und Spott sind meine täglichen Begleiter. In Jeremia 11 wird eine ganz charmante Geschichte erzählt, da rotten sich seine Nachbarn zusammen, um ihn zu töten. Die Nachbarn. Und seine Botschaft, die stößt auf verschlossene Ohren. Die bekannteste Geschichte ist da wohl Jeremia 36. Da schnappt sich der König die Schriftrolle, die Jeremia seinem Freund Baruch diktiert hat, und lässt sich die vorlesen, aber der kehrt nicht um, sondern lässt sie Stück für Stück zerreißen und verbrennen. Und das Ganze geht an dem Jeremia überhaupt nicht spurlos vorüber. Der Jeremia wird sich seines Auftrags unsicher. In Jeremia 20, Vers 7 sagt er mal, Herr, hast du mich überredet zu deinem Dienst? Und er hat in seinem Dienst manchmal das Gefühl, als wäre Gott ganz weit weg. In Klagelieder 3, Vers 8 dichtet er, und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft sich Gott doch die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert. So kommt es ihm kurzzeitig vor. Und das geht an ihm überhaupt nicht spurlos vorüber. Jeremia wird darüber, vielleicht kann man sagen, depressiv oder so. Und es gipfelt darin, dass er den Tag seiner Geburt verflucht, wie es auch der Hiob getan hat. In Jeremia 20, Vers 14. Gott ruft auch uns in seine Mitarbeiterschaft. Und manchmal ist das so eine Angst, die ich habe. Ist das so ein Weg, zu dem Gott mich da ruft? Ist das ein Weg, den ich vielleicht gar nicht will? Ist das ein Weg, der auch durch finstere Täler führt? Ist das ein Weg, der schwierig sein kann? Ich hätte gern alle Tage Sonnenschein. Ich hätte gern, ungern Wege, wo ich Gott nicht verstehe, aber so Situationen gibt es. Es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, dass Gott manchmal meine Gebete nicht hört. Und manchmal gibt es sogar diesen Gedanken, dass man denkt, wenn ich den Weg gehe, meint es Gott wirklich gut mit mir? Ich hätte gern manchmal was anderes. Ich hätte gern so ein Sahnehäubchen, Gott. Ich treffe meine Entscheidung und dann Gott macht die Sahnehäubchen da drauf, wo ich es gerne hätte. Oder so ein Zuckerguss, Gott. Dann singe ich zwar das Lied, Jesus Christus herrscht als König oder wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Aber wenn ich ehrlich bin, klammere ich mich an dem Thron meines Lebens oft fest und will gern selbst drauf sitzen. Das Problem ist, es gibt diesen Sahnehäubchen-Gott nicht. Es gibt keinen Wunschautomaten-Gott, wo ich irgendeine Formel erfülle und kriege dann von Gott das Geschenk, das ich gerne hätte. Was es gibt, ist der souveräne und lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge. Ein Gott, der mich so sehr liebt, dass er für mich bis ans Kreuz geht. Bis nach Golgatha. Wir haben ja das Abendmahl vorhin gefeiert. Ein Gott, der mich in seine Nachfolge ruft, der mich kennt bis ins Kleinste. Ein Gott, der mit mir einen Weg gehen will. Ein Weg, der vielleicht nicht immer der leichte Weg ist, aber einen Weg, wo er versprochen hat, dass er mitgeht. Ein Gott, der dazu offen ist, dass er sagt, du darfst auch zu mir kommen mit der geballten Faust und darfst sagen, was du nicht verstehst und was dich ärgert. Aber ein Gott, wo ich mir sicher bin, dass er unsere geballte Faust öffnen wird und seine Hand in unsere legen wird. Gott ruft den Jeremia und er ruft den Jeremia einen Weg, der nicht einfach ist. Aber er ruft ihn in einen Weg, wo er mitgeht. Auch unsere Wege sind manchmal nicht einfach, aber es gibt keinen besseren Platz als die Hand Gottes. Als die Hand des Gottes, der kann. Der Jeremia wird berufen in die Mitarbeiterschaft, aber Gott wischt seine Bedenken weg. Ich kenne dich und ich gehe mit. Ich begab dich. Zu was will Gott dich berufen? Zu was will Gott mich berufen? Wie gehen wir damit um, dass Gott uns diesen Einberufungsbescheid stellt? Der Jeremia geht schwere Wege. Das ist das eine, aber das andere ist, dass er auch die wunderbaren Zusagen Gottes verkünden kann. Und davon ist der Prophet Jeremia auch voll. In Jeremia 31 darf er dem Volk in der Gefangenschaft sagen, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich bauen. Und in Klagelieder 3, da ist nicht nur die Rede vom Gott, der sich anscheinend die Ohren zuhält, sondern das endet damit, dass Jeremia sagt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen.